HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
Nobel Prize?
Ja, ja.
Nobel Prize.
Ich kriege einen Anruf vor ungefähr einer Stunde, nicht war das? Und ja, ich war ganz überrascht. Ich dachte, ich träume, aber es scheint wohl zu stimmen.
Well, it's wonderful.
Es ist wundervoll. Für mich und für die Themen, Ideen und Sorgen, über die ich schreibe. Und auch, dass ein Autor aus Afrika mal wieder den Preis bekommen hat. Es ist ein bedeutender Preis und es ist toll, ihn zu kriegen.
It's great to win it.
Es gibt so viel großartige Wissenschaft in der Welt. Und wenn du dann den Anruf bekommst, denkst du, wow, sie haben mich und Adam gewählt. Es ist großartig für das gesamte Forschungsgebiet.
Und auf dem Display steht Schweden. Und meine Frau sieht es so und sagt so, das ist der Anruf. Aber so als Scherz. Ja? Und dann gehe ich mit dem Telefon raus und dann war es halt der Anruf.
Meist werden die Angerufenen erst ganz still. Und nach einer Weile sagen sie, wow. Aber manche lassen auch durchblicken, dass sie den Preis eigentlich schon Jahre früher erwartet hätten.
Nobelpreis. Schon das Wort alleine flößt Respekt ein. Dieser Preis ist nun mal die höchste denkbare Anerkennung in diesem Universum für eine Person, die etwas Besonderes geleistet hat für die Welt. In dieser Woche sind die Entscheidungen wieder verkündet worden von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften oder wie heute vom Nobelkomitee in Oslo. Schon wieder eine Portion Ehrfurcht. Dabei scheint auf den ersten Blick keine wirkliche Logik erkennbar zu sein. Häufig kommt der Nobelpreis sehr, sehr spät. Wie jetzt auch wieder beim Physik-Nobelpreisträger Klaus Hasselmann. Seine Erkenntnisse in der Klimaforschung sind gut 25 Jahre alt. Manchmal aber kommt der Preis auch viel zu früh, so wie der Friedensnobelpreis für Barack Obama im Jahr 2009. Bis dahin konnte der noch nicht wirklich was zum Weltfrieden beitragen. Wir fragen heute nach dem tieferen Sinn und Zweck von Nobelpreisen und zeigen, und wenn ja, wie, so eine Ehrung das Leben einer Person verändert. Und wir haben dabei alle Wortspielereien mit dem Begriff Nobel mal beiseite gelassen. Der Tag heißt vielmehr genial bei Anruf Nobelpreis. So läuft das übrigens wirklich noch, trotz E-Mail, Teams, WhatsApp und was weiß ich noch alles. Bei einem Nobelpreisträger oder einer Preisträgerin klingelt zuerst das Telefon und dann sagt jemand sowas wie Glückwunsch zum Nobelpreis. Oder vielleicht wird auch dieser Song vom Anfang vorgespielt, ich weiß es nicht. So war das heute jedenfalls auch bei der Journalistin Maria Ressa von den Philippinen und dem Journalisten Dmitri Muratov aus Russland. Das Nobelkomitee in Oslo hat sie für preiswürdig erachtet, weil sie mutig für die Meinungsfreiheit kämpfen. Unsere Korrespondentin Sophie Donges stellt die beiden vor.
Dass es einen Preis für unabhängigen Journalismus geben könnte, wurde schon länger spekuliert. Allerdings rechneten viele mit einer Auszeichnung der Organisation Reporter ohne Grenzen. Stattdessen hat das Nobelkomitee sich für zwei Journalisten entschieden, die für ihren Einsatz für Meinungsfreiheit geehrt werden. Dmitri Muratov ist Gründer der russischen Zeitung Novaya Gazeta, die die unabhängigste Zeitung Russlands sei, so das Nobelkomitee. Die zweite Preisträgerin ist Maria Ressa, eine philippinische Journalistin, die kurz nach der Bekanntgabe im norwegischen Fernsehen nach Worten rang.
I think just shock and it's really for emotional. But happy for my team.
Ich bin geschockt, sehr emotional, aber auch sehr glücklich für mein Team. Damit meint sie die Mitarbeitenden ihres Online-Nachrichtenportals Rappler. Gemeinsam haben sie immer wieder über den Kampf gegen den illegalen Drogenhandel der philippinischen Regierung berichtet, der international stark kritisiert wurde. Tausende Menschen sollen dadurch ums Leben gekommen sein. Der Internationale Strafgerichtshof kündigte eine Untersuchung an. Ihre journalistische Arbeit werde immer schwieriger, so Maria Ressa.
so much happens in darkness.
Unser größtes Problem ist, dass so viel im Verborgenen geschieht. Und wir machen, was wir immer machen, verantwortlichen Journalismus, Recherchen, die die Mächtigen zur Verantwortung ziehen. Es ist nur sehr viel schwieriger geworden mit dem Fortschreiten der Technik und den sozialen Medien. Sie lassen es zu, dass Autoritäre und Diktatoren Algorithmen nutzen, um ihre Macht zu stärken und Demokratien aus dem Inneren heraus zu zerstören. Sie und ihren russischen Kollegen verbinden, dass beide unabhängigen Journalismus in Ländern verteidigen, in denen das keine Selbstverständlichkeit sei. So begründet Beris Reiss-Andersen, die Vorsitzende des Nobelkomitees, die diesjährige Auszeichnung. Die russische Zeitung Novaya Gazeta sei deshalb eine wichtige Nachrichtenquelle im Land, weil sie im Gegensatz zu vielen anderen Medien noch kritisch berichte, so Reiss-Andersen weiter. Sie hob Recherchen zu Korruption, Polizeigewalt und Wahlbetrug hervor. Für die Zeitung hatte auch die vor 15 Jahren ermordete Journalistin Anna Politkovskaja geschrieben. Die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Vergabe des Friedensnobelpreises an zwei Journalisten sei deutlich mutiger und aussagekräftiger als die Verleihung an eine Dachorganisation wie Reporter ohne Grenzen, so die Einschätzung von Asle Sveen, einem norwegischen Historiker. Ein Friedensnobelpreis kann ja an sich keinen Frieden stiften, aber dieser hier wird große Aufmerksamkeit in der Welt bekommen. Natürlich ist der Preis eine Aufforderung an Oppositionelle sowohl auf den Philippinen als auch in Russland und überall in der Welt, wo Journalisten über Konflikte berichten. Der Friedenspreis ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet knapp 1 Million Euro. Verliehen wird er traditionell am 10. Dezember in Oslo.
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr also an zwei Medienschaffende, die beide auch noch aktiv sind in ihrem Beruf. Außerdem arbeiten beide in Ländern, wo Menschen wie sie um die Meinungsfreiheit kämpfen müssen und auch mitunter eingeschüchtert oder bedroht werden. Dr. Gregor Hofmann ist Friedensforscher und Wissenschaftsmanager. Er war lange auch tätig für die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Schönen guten Tag, Herr Dr. Hofmann.
Guten Abend, Herr Wagner.
Wenn wir die Entscheidung heute betrachten, ist der Friedensnobelpreis vor allem auch ein politischer Preis?
Ja, selbstverständlich. Der Friedensnobelpreis ist der politischste der Nobelpreise. Und das war ja auch beabsichtigt in dem Willen von Alfred Nobel, der ja auch mutmaßlich durch Bertha von Suttner und die Ideen der Friedensbewegung seinerzeit geprägt wurde. Und deshalb eben mit seinem Vermögen, dass er eben auch durch die Herstellung von Kriegsgerät seinerzeit gemacht hat, wollte er ganz gezielt das Einsetzen für den Frieden und den Abbau stehender Heere seinerzeit hier fördern. Und die Auslegung dieses Willens hat sich in der Zeit auch verändert. Das sehen wir jetzt, hatten wir ja auch gerade eben gehört im Beitrag. Es sind in diesem Jahr die Medienschaffenden ausgezeichnet worden, die sich eben mit ihrem Einsatz für Meinungsfreiheit, Medienfreiheit, Pressefreiheit dafür einsetzen, dass offene und demokratische Gesellschaften eben auch Bestand haben und mehr Gerechtigkeit hergestellt wird.
Und das ist in dem Fall ja auch kein Preis für das Lebenswerk, sondern die arbeiten ja beide noch.
Ja, eben, die arbeiten beide noch. Hier zeigt sich, dass der Friedensnobelpreis sehr oft eben auch eine gewisse Hoffnung auszeichnet, beziehungsweise die Aufmerksamkeit auf bestimmte Anliegen lenken will.
Da sind wir schon im Prinzip bei dem Namen, der dann immer genannt wird, wenn es darum geht, ist der richtige Zeitpunkt denn wirklich getroffen worden von denjenigen, die das entscheiden. Barack Obama 2009, da hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Da war er mehr oder weniger frisch im Amt und konnte noch gar nicht was Großes für den Weltfrieden leisten. War das zu früh damals?
Ja, man kann ja immer sagen, das wäre zu früh gewesen. Das sagt man auch 2019, als der Preis an Abiy Ahmed, den äthiopischen Ministerpräsidenten, für den als historisch erachtenden Friedensschluss mit Eritrea ging. Dann in den letzten Monaten hat sich Abiy Ahmed dann doch eben als ein Kriegsfürst auch erwiesen. Die Regierung Äthiopiens steht auch in der Kritik für das, was in der Region Tigray dort passiert. Hier kann man natürlich sagen, das war vielleicht zu früh. Gleichzeitig hebt das Komitee eben immer hervor, es geht ihnen um das, was bis zu dem Moment der Preisverleihung geschehen ist. Und Barack Obama war 2009 ein Zeichen der Hoffnung in der Welt, ein Ende für die Bush-Jahre. Abiy Ahmed war 2019 ein Zeichen für Hoffnung in der Welt, den jahrzehntelangen Konflikt zwischen Eritrea und Äthiopien zu einem Ende zu bringen und auch eine demokratische Öffnung in Äthiopien voranzubringen. Und das war es eben wert, ausgezeichnet zu werden, auch um diese Männer in dem Fall, die Staatsmänner, aber es richtet sich ja auch an andere Politikerinnen, dazu anzuhalten, ja, über sich hinauszuwachsen und eben das Gute zu suchen.
Ja, da steckt, wenn ich Sie richtig verstehe, auch so ein Auftrag durchaus mit drin bei diesem Friedensnobelpreis.
Ja, ich würde es so interpretieren. Also ursprünglich hat der Friedensnobelpreis ja auch ein eher, ja, ich würde es mal enges Friedensverständnis verfolgt. Es ging sehr viel um das Schaffen von Frieden durch Recht, Friedensschlüsse, den Einsatz für das Völkerrecht. Und mit der Zeit hat sich das immer weiter geweitet. Das humanitäre Engagement ist mit dem ersten Preis 1901 schon ausgezeichnet worden. Aber so Themen wie Menschenrechte, Umweltschutz, die sind vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg hinzugekommen. Und hier sieht man auch, dass der Friedensnobelpreis ein immer breiteres Friedensverständnis auszeichnet. Und das sehen wir eben auch in diesem Jahr.
Ja, ich wollte gerade sagen, es geht um Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Das hat ja nicht direkt sofort was mit Frieden zu tun.
Nein, aber Frieden ist eben nicht nur die Abwesenheit von Gewalt, sondern Frieden muss ja als Prozess auch verstanden werden. Es gibt nicht den Frieden, sondern Frieden ist letztlich eine Entwicklung hin zu einer immer friedfertigeren Bearbeitung von Konflikten, hin zu einem Zustand, in dem Menschen ihr Potenzial frei entfalten können. Und das ist natürlich ein Idealzustand, der so nicht erreichbar ist. Aber wenn man Frieden eben als Prozess auch versteht, wie es ja auch die Friedens- und Konfliktforschung inzwischen tut, dann ist es durchaus ein sehr breiter Ansatz, der nicht nur die Abwesenheit von Krieg und nicht nur Diplomatie und Friedensschlüsse auszeichnet.
Wäre es dann vielleicht sinnvoller, den Friedensnobelpreis nicht an einzelne Personen zu vergeben, sondern besser an bestimmte Organisationen, bei denen einfach klar ist, was sie machen? Das ist ja auch schon passiert. Stichwort Kampf gegen Atomwaffen oder die Organisation für das Verbot chemischer Waffen.
Ja, also der erste Friedensnobelpreis für eine Organisation wurde schon 1904 an das Institut für Internationales Recht in Belgien verliehen. Es gibt diese Forderung auch von verschiedenen Journalisten, also wie Felix Kellerhoff, der fordert, der Friedensnobelpreis soll für das Lebenswerk vergeben werden, oder die Lay Down Your Arms Association in Schweden, die auch verlangt, der Wille soll enger ausgelegt werden. Mhm. Ich sehe aber das Thema Organisationen, also einerseits hat Alfred Nobel ja auch den Preis an Personen gebunden. Natürlich werden auch Organisationen ausgezeichnet. Das hat sich mit der Zeit so ergeben durch die Auslegung seines Willens durch die Nobelstiftung. Aber er hat eben gesagt, es soll an die Personen gehen, die im letzten Jahr am meisten zum Vorteil der Menschheit gearbeitet haben. Und wenn jetzt nur noch Organisationen ausgezeichnet würden, dann würde das eben sehr weit weggehen von seinem Preis, von seinem Willen.
Sagt der Frieden.
Organisationen sind auch nicht unfehlbar. Das darf man auch nicht vergessen.
So viel Zeit muss sein. Sagt der Friedensforscher Dr. Gregor Hoffmann über den Sinn und Zweck des Friedensnobelpreises. Haben Sie vielen Dank. Und als wir überlegt haben in der Redaktion, welchen Text oder welche Geschichte wir heute durch die Sendung streuen, da gab es eigentlich nur einen Text von Abdul Razak Gurnah aus Tansania. Er hat in dieser Woche den Literaturnobelpreis bekommen und kaum war das bekannt, kam auch kaum noch jemand hier in Deutschland ran an seine Bücher. Die waren vorher schon rar und jetzt sind sie erstmal alle vergriffen. Dieser folgende Ausschnitt stammt aus dem Buch Das verlorene Paradies. Auch darin geht es darum, welche Spuren und auch welche Schmerzen die Kolonialzeit in Afrika hinterlassen hat. Darüber schreibt Abdul Razak Gurnah immer wieder.
Er ist der Junge. Sein Name war Yusuf und in seinem 12. Jahr verließ er ganz überraschend sein Zuhause. Er erinnerte sich, es war die Zeit der Dürre, in der ein Tag war wie der andere. Unvermutete Blumen blühten auf und welkten. Seltsame Insekten flüchteten aus ihrem Versteck unter Felsbrocken und wandten und krümmten sich in dem glühend heißen Licht, bis sie starben. Die Sonne ließ Bäume in der Ferne zittern und die Häuser leicht schwanken und nach Atem ringen. Jeder verirrte Fußball wirbelte Staubwolken auf und über den Tagesstunden lastete angespannte Stille. Scharf umrissene Bilder wie diese fielen ihm ein, wenn er an die Jahreszeit zurückdachte. Damals sah er auf dem Bahnsteig zwei Europäer, die ersten, die er je zu Gesicht bekommen hatte. Er hatte keine Angst vor ihnen, zuerst nicht. Zum Bahnhof ging er oft, um zu beobachten, wie die Züge geräuschvoll und gewichtig einfuhren, und dann zu warten, bis sie auf das Signal des unwirsch dreinblickenden indischen Stellwärters mit seinen kleinen Fähnchen und einer Pfeife wieder aus dem Bahnhof stampften. Oft wartete Yusuf Stunden auf einen Zug. Auch die beiden Europäer warteten. Mit ihrem Gepäck und ordentlich gestapelten, wichtig aussehenden Paketen standen sie unter einer Plane aus Segeltuch.
Später noch mehr aus dem Buch des aktuellen Nobelpreisträgers für Literatur. Auch der hat diesen Preis übrigens relativ spät bekommen. Das Zitat von eben ist mehr als 20 Jahre alt. Genial bei Anruf Nobelpreis. Darum geht's heute bei uns. Auf diesen Anruf aus Schweden hat Klaus Hasselmann ebenfalls lange warten müssen. Er ist Physiker, hat schon vor Jahrzehnten Rechenmodelle entwickelt, mit denen wir zeigen können, wie sich das Klima auf unserem Planeten verändert. Inzwischen ist Klaus Hasselmann 89 Jahre alt. Dass dieser Anruf jetzt nicht nur bei zwei seiner Forscherkollegen ankam, sondern auch bei ihm selbst, damit hatte er schon gar nicht mehr gerechnet.
Ich war also absolut überrascht, bin jetzt auch noch überrascht. Und weiß nicht, was ich sagen soll.
Klaus Hasselmann kann noch immer nicht ganz glauben, was er da am Vormittag erfahren hat. Ihm wird im Dezember der Nobelpreis für Physik verliehen, gemeinsam mit seinem Kollegen Shukuru Manabe. Die andere Hälfte des Preises geht an den italienischen Physiker Giorgio Parisi. Hasselmann wurde 1931 in Hamburg geboren und gilt als einer der bedeutendsten deutschen Klimaforscher. Er schuf in den 70er Jahren ein Computermodell, das Wetter auf der einen und das Klima auf der anderen Seite miteinander verknüpft. Das war ein wichtiger Schritt, denn das Wetter ist chaotisch. Man kann kaum weiter als eine, vielleicht zwei Wochen im Voraus sagen, wie es sich entwickeln wird. Gleichzeitig will man mit Klimamodellen aber weit in die Zukunft schauen, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte voraus. Hasselmann fand einen Weg, die langfristigen Klimamodelle von dem Grundrauschen des Wetters zu befreien. Was unter anderem Klaus Hasselmann vor Jahrzehnten mit ersten Computern berechnete, dient noch heute als Grundlage für moderne Klimamodellierungen. Dass das Nobelkomitee die Modellierung von Klimamodellen ehrt, überrascht den Klimaexperten Christian Steger vom Deutschen Wetterdienst. Doch er geht davon aus, dass der Zeitpunkt nicht ganz zufällig gewählt wurde.
Ich denke schon, dass man jetzt da bewusst halt ein Zeichen setzen wollte, auch vom Nobelpreiskomitee, dass das eben schon ein wichtiges Thema ist, auch weltweit. Und ich glaube, die Sache bekommt dadurch auf jeden Fall noch mal mehr Aufmerksamkeit und möglicherweise, dass es der Sache auch noch mal mehr Nachdruck verleiht.
Auch Klaus Hasselmann war es immer wichtig, dass mehr Menschen verstehen, wie groß das Problem der menschengemachten Erderwärmung ist.
Das war eigentlich immer unser Problem als Klimaforschung. Nicht? Wir haben schon immer sehr früh gewusst und auch darauf hingewiesen, aber die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass etwas passiert, das über Jahrzehnte erst sich richtig durchsetzt, das war schwer zu vermitteln.
Der Mensch denke eben eher in kürzeren Zeiträumen. Doch Hasselmann sieht Fortschritt. Vor allem die junge Generation habe es geschafft, das Thema Klimaerwärmung in die Öffentlichkeit zu bringen. Das hätten sie besser hinbekommen als er und seine Klimaforschungskollegen. Für Klaus Hasselmann ist mit der Ehrung aus Stockholm jetzt ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen.
Jeder Physiker will einen Nobelpreis mal gewinnen, nicht? Und ich war schon mit 19 Jahren, wollte ich einen Nobelpreis gewinnen, nicht? Und habe ich dann gearbeitet und jetzt ist es gelungen. Ja, schön, nicht?
So freut sich der Physik-Nobelpreisträger dieses Jahres im Bericht von Veronika Simon. Professor Mojib Latif kennt Klaus Hasselmann schon lange. Er ist ebenfalls Klimaforscher am Geomar-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und er hat bei Klaus Hasselmann promoviert. Er hat also bei ihm seine Doktorarbeit geschrieben. Schönen guten Tag, Herr Professor Latif.
Ja, guten Abend.
Um bei unserer Leitfrage zu bleiben von heute, kommt der Nobelpreis für Klaus Hasselmann nicht ein bisschen spät?
Naja, also was das Lebensalter angeht, kommt er spät.
Ja, der wird in ein paar Tagen 90.
Genau, er wird ein paar Tage 90, genau genommen am 25. Oktober, also schon sehr bald.
Ja.
Und ja, im Prinzip schon, weil diese Forschung ja schon vor Jahrzehnten gemacht wurden und auch der menschliche Einfluss auf das Klima ist ja schon vor Jahrzehnten entlarvt worden. Und da haben ja sowohl Hasselmann als auch Manabe, der ja auch den Nobelpreis bekommen hat, da wirklich fundamentale Arbeit geleistet. Andererseits muss man auch sagen, dass es ja nicht der erste Nobelpreis für die Klimaforschung ist. Es gab 2007 ja auch einen Nobelpreis, den Friedensnobelpreis für den Weltklimarat und für Al Gore, der den Film Eine unbequeme Wahrheit produziert hat.
Stimmt, das wird gerne vergessen. Ich meine, das Thema Klimaschutz ist ja auch längst auf der Straße angekommen bei Bewegungen wie Fridays for Future. Es ist aber auch in der Politik angekommen. Welche Wirkung hat das Ihrer Meinung nach, wenn jetzt ausgerechnet der Physik-Nobelpreis für diesen Bereich Klimaforschung vergeben wird?
Also ich glaube tatsächlich, und wir haben es ja gerade auch im Einspieler gehört, wir hatten ja immer das Problem, dass die Klimaforschung nicht so richtig ernst genommen wird. Ja, viele haben gesagt, das ist gar keine Forschung und es ist aber Hardcore-Physik, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Und ich glaube jetzt dadurch, dass jetzt der Physik-Nobelpreis tatsächlich auch in die Klimaforschung gegangen ist, wird man sicherlich noch mal mehr Glaubwürdigkeit erlangen können in der Bevölkerung. Und Sie wissen ja, man hat ja immer darüber gestritten in der Bevölkerung. Man streitet heute auch noch. Jeder glaubt irgendwie da eine Meinung zu haben. Mhm. Ich glaube, wenn man über Einsteins Relativitätstheorie sprechen würde, dann würde sich niemand anmaßen, sich da irgendwie ein Urteil zu bilden.
Aber weil Sie das erwähnt haben, was an diesem Forschungsgebiet ist denn die Hardcore-Physik?
Naja, das Klima ist ja ein physikalisches System und das gehorcht den physikalischen Grundgleichungen und die kann man mit Hilfe der Mathematik auch formulieren. Und insofern ist es ja am Ende auch keine Raketentechnik, wenn ich das mal so sagen darf, dass man tatsächlich berechnen kann, wie sich das Klima entwickelt, wenn der Gehalt an CO2 beispielsweise immer weiter in der Atmosphäre steigt. Die ersten Berechnungen dazu sind ja schon vor über 100 Jahren gemacht worden. Aber das Neue ist eben, dass wir es jetzt wirklich mit komplexen Modellen simulieren können, dass wir dann auch sowas wie Meeresspiegelanstieg, Hitzewellen, Starkregen, all das simulieren können. Und wie gesagt, das ist nicht neu, das ist eben damals schon vor 30 Jahren gemacht worden.
Die Physik gibt uns da also Werkzeuge an die Hand und Sie haben ja bei einem der Werkzeugmacher, wenn ich es mal so sagen kann, promoviert, nämlich bei Klaus Hasselmann selbst. Wie haben Sie ihn erlebt damals?
Ja, also wunderbar, muss ich sagen. Uns war damals allen klar, die in seiner Arbeitsgruppe waren, wenn es mal einen Nobelpreis für Physik, für die Klimaforschung gibt, dann wird er es sein. Und so ist es auch genau gekommen. Und das sage ich jetzt nicht einfach so. Es war tatsächlich so, da können Sie alle meine Kolleginnen und Kollegen fragen, die damals dabei gewesen sind. Aber er hat keinen raushängen lassen. Ich meine, er war uns natürlich überlegen, ja, aber trotzdem hat er uns das irgendwie nicht spüren lassen, hat uns auch machen lassen, ja, und ich glaube, das zeigt einfach nochmal seine Größe, dass er da irgendwie nicht sowas wie eine Kontrollneurose entwickelt hat, ja, und auch nicht alles besser wusste, sondern er hat uns einfach gefördert und ich glaube, deswegen sind auch so viele gute Leute aus seinem Max-Planck-Institut, das er ja selbst gegründet hatte, hervorgegangen.
Rechnen Sie denn heute im Prinzip immer noch mit seinen Computermodellen oder mit Weiterentwicklungen davon?
Naja, das sind natürlich Weiterentwicklungen. Ich meine, damals, muss man ja mal sehen, war ja die Computertechnologie auch noch nicht so weit, sodass man relativ einfache Modelle rechnen konnte, nur rechnen konnte. Aber wenn man einfach mal anguckt, wie die Simulationen von damals gewesen sind und wie sich das Klima tatsächlich entwickelt hat in den letzten 30, 40 Jahren, dann ist es auch tatsächlich genauso gekommen. Deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, den Klimamodellen zu misstrauen.
Sagt Professor Mojib Latif, Klimaforscher am GEOMAR-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Wir haben gesprochen über den Physik-Nobelpreisträger in diesem Jahr, Klaus Hasselmann, und über die Bedeutung der Physik für die Klimaforschung. Haben Sie vielen Dank, Herr Professor Latif. Der Nobelpreis für Literatur ging in diesem Jahr an einen Autor aus Tansania, Abdul Razak Gurnah. In seinen Büchern beschreibt er die Folgen der Kolonialherrschaft in vielen Ländern Afrikas.
Das Jahr, in dem Yusuf sein Zuhause verließ, war auch das Jahr, in dem der Holzwurm die Pfosten der hinteren Veranda befiel. Sein Vater schlug wütend gegen die Balken, so oft er daran vorbeiging, und gab dem Getier so zu verstehen, dass er sehr wohl wusste, was für ein Spiel es trieb. Der Holzwurm hinterließ Spuren auf dem Gebälk, die aussahen wie die aufgeworfene Erde über den unterirdischen Gräben der Tiere im ausgetrockneten Flussbett. Weich und hohl klangen die Pfosten, wenn Yusuf dagegen schlug, und winzige Körner von Modersporen stäubten auf. Wenn er nach etwas zu essen quengelte, sagte seine Mutter, er solle die Würmer essen. »Ich hab Hunger«, jammerte er ihr die Litanei vor, die niemand ihm beigebracht hatte und die er jedes Jahr mit lauterem Murren herunterleierte. »Iss Holzwürmer«, schlug seine Mutter vor und lachte dann über den übertriebenen Ausdruck angeekelten Entsetzens auf seinem Gesicht. »Na los, stopf dich damit voll, wann immer du Lust hast, nur zu.« Er seufzte, auf die weltverdrossene Art, die er einstudierte, um ihr zu zeigen, wie armselig ihr Witz war. Gelegentlich aßen sie Knochen, die seine Mutter kochte, um daraus eine dünne Suppe zuzubereiten, auf der eine farbig schillernde Schicht Fett schwamm und in deren Tiefen sich Klumpen von schwarzem, schwammigem Mark verbargen. Schlimmstenfalls gab es nur Gumbo-Eintopf, aber Yusuf konnte noch so hungrig sein. Die schleimige Soße brachte er nicht hinunter.
So klingt das Werk des aktuellen Literaturnobelpreisträgers. Jetzt haben wir schon viel von diesem Mann gehört. In diesem Fall aus dem Buch Das verlorene Paradies. Höchste Zeit, diesen Autor mal näher kennenzulernen und etwas über ihn zu hören. Abdulrazak Gurnah hat den Preis bekommen, so heißt es unter anderem in der Begründung der Königlich-Schwedischen Akademie, für sein mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus. In seinem eigenen Leben spielen die Erinnerungen daran ebenfalls eine große Rolle.
Ich lebe in einer kleinen Stadt am Meer, wie mein ganzes Leben. Meist war das jedoch nah an einem warmen, grünen Ozean, weit weg von hier. Ich habe mein halbes Leben als ein Fremder verbracht.
Abdulrazak Gurnah liest aus seinem Roman By the Sea, der unter dem deutschen Titel Ferne Gestade erschien. Die Auseinandersetzung mit dem Leben in der Fremde zieht sich durch sein ganzes Werk. Von dem Gefühl, am falschen Ort zu sein, sprach der Autor in einem Interview mit der BBC.
Ein Unbehagen darüber, in einer Kultur zu leben, die fremd oder sogar feindlich ist, nicht unbedingt dir als Person gegenüber, sondern vielleicht gegenüber deiner Kultur, Religion oder Geschichte.
Abdulrazak Gurnah ist selbst ein Auswanderer. Er wuchs auf Sansibar auf, der Insel im Indischen Ozean, die heute zu Tansania gehört. Als junger Mann kam er nach Großbritannien. Er lehrte englische und postkoloniale Literatur an der Universität von Kent. Es spiele eine große Rolle, von wo nach wo man emigriere, meint der Autor.
Jemand, der von England nach Südfrankreich zieht, hat nicht unbedingt die gleichen Bedenken und Ängste wie jemand, der aus Ostafrika nach Europa kommt.
Insgesamt hat Abdulrazak Gurnah 10 Romane und etliche Kurzgeschichten veröffentlicht. Sein jüngstes Werk Afterlives befasst sich mit der Zeit, als Tansania noch zur Kolonie Deutsch-Ostafrika gehörte und mit dem Weg in die Unabhängigkeit. In seinem Heimatland sind seine Werke vor allem literarisch interessierten Menschen bekannt. An der Fakultät für Literatur der Universität von Arusha freuten sich viele für den Preisträger.
It's a great milestone for Tanzania.
Das sei ein Meilenstein für Tansania, sagt eine Dozentin. Der Preis könne dazu führen, dass sich mehr Menschen für das ostafrikanische Land interessierten und dafür, welche anderen Talente es dort gebe.
And that what more other talents we have.
Tanzania is not known in many areas.
Tansania spiele in vielen Bereichen keine große Rolle, ergänzt ein Student. Aber der Gewinn des Literaturnobelpreises werde Auswirkungen haben, vielleicht sogar auf den Tourismus. Vor Abdulrazak Gurnah haben erst 4 Autorinnen und Autoren aus Afrika den Preis erhalten.
Unsere Korrespondentin Antje Diekans über den Mann, der den Literaturnobelpreis gerade erst bekommen hat in dieser Woche. Professor Jochen Hörisch hat zugehört, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität in Mannheim. Schönen guten Tag, Herr Professor Hörisch.
Ja, guten Abend, Herr Wagner.
Ganz ehrlich, hatten Sie vor dieser Preisverleihung schon ein Buch von Abdulrazak Gurnah im Regal stehen?
Nein, ich möchte dreist drauf loslügen und das will ich nicht, wenn ich die Frage mit Ja beantworten würde. Ich weiß mich da übrigens in guter Gesellschaft. Das war eine absolute Überraschungsentscheidung. Who the hell is this guy, haben viele gefragt. Und jetzt merken Sie, dass es eine interessante und aufschlussreiche, produktive Schriftstellerpersönlichkeit ist.
Die Person ist ja das eine bei diesem Preis. Die kennen nun wirklich nicht alle auf Anhieb. Aber das andere ist das Thema, um das es geht. In diesem Fall die Folgen der Kolonialzeit auf dem afrikanischen Kontinent. Und das Thema ist ja gerade wirklich aktuell, auch bei uns in Deutschland, wenn wir darüber reden, wie heißen denn bestimmte Straßen?
Ja, insofern passt natürlich die Entscheidung in die insgesamt doch sehr hochgestimmte und zugleich gereizte interkulturelle Debatte, die wir wegen Migration, Kolonialgeschichte, Faschismus, Holocaust und dergleichen haben. Das kleine Problem dabei ist natürlich, dass man immer wieder vor der Frage steht, soll man die Qualität einer Literatur oder soll man den Aufmerksamkeitswert, den eine Literatur politisch verdient, in den Mittelpunkt der Entscheidung stellen? Das ist absolut angemessen, denke ich, etwa beim Friedensnobelpreis, der ja an zwei mutige Journalisten aus Philippinen und aus Russland gegangen ist. Mhm. Die große Frage ist, ist das ein Kriterium, das bei der Entscheidung über den Literaturnobelpreis so eine große Rolle spielen sollte? Die Diskussion zündelte ja extrem hoch, als Handke vor ein paar Jahren den Literaturnobelpreis gekriegt hat.
Für alle, die sich nicht mehr genau erinnern, was war da die Debatte?
Dass er politisch unerträglichen Blödsinn sagt, die politische Kompetenz und Inkompetenz der Dichter muss ja wirklich mal grundsätzlich in Frage gestellt werden. Aber wir haben sich fast alle einig, dass er ein wunderbarer Schriftsteller, ich zögere nicht zu sagen, Dichter ist. Und dass das beides zusammenpasst, kann einen ja wirklich in den Wahnsinn treiben. Die größten Schriftsteller können den allerletzten Blödsinn verzapfen, wenn es darum angeht, politisch kompetente Urteile zu fällen.
Inwiefern ist denn dieser Literaturnobelpreis auch ein politischer Preis?
Ja, ist er das? Sie setzen das damit ja voraus. Man kann natürlich sagen,
es war schon ein Fragezeichen dahinter.
Immer schon politisch. Man kann natürlich auch umgekehrt sagen und sagen, das Großartige an der Literatur ist, dass sie die politische Grundunterscheidung, treffe ich diese Entscheidung und setze ich sie wie auch immer durch, ablöst durch die Entscheidung, ist etwas kohärent, kann man etwas stimmig, schön, aufgrund der internen Organisation auch ganz anders sehen, als man es bislang gesehen hat. Man könnte dann mit Thomas Mann und anderen sagen, dass Literatur deshalb so reizvoll ist, weil sie durch und durch apolitisch ist, weil sie hemmungslos ästhetisiert, was ein zynisches Spiel sein kann, was aber auch ein sehr produktives Spiel sein kann.
Jetzt kommt es aber vor, und da hatten wir es ja auch schon von, dass selbst gestandene Literaturfachleute bei der Verkündung der Preisträger oder Preisträgerinnen sagen, habe ich noch nie von gehört. Was sagt uns das?
Es sagt uns natürlich auch eines, dass die Literatur selbst ja alt geworden ist. Nicht nur der ja wunderbar vitale Physiknobelpreisträger, den Sie gerade befragt haben, ist ja mit seinen fast 90 Jahren wunderbar fit, aber er ist eben 90 Jahre alt. Man muss sich deutlich machen, als der Nobelpreis für Literatur erfunden wurde, gab es für das System Literatur ja kaum Konkurrenz. Es gab keine Streamingdienste, es gab kein Fernsehen. Das Filmmedium lag allenfalls in den Anfangsjahren. Manchmal frage ich mich, ob es nicht sinnvoll wäre, aus dem Literatur-Nobelpreis einen Medien- und Kultur-Nobelpreis zu machen. Einfach deshalb, weil heute alle wissen, was es mit dieser oder jenen Fernsehserie auf sich hat und die Mentalität und die Einschätzungskraft der Leute prägt. Aber man kann das leider, sage ich als Literaturprof, nicht mehr ernsthaft für die Literatur behaupten.
Ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass wenn jemand ein Buch schreibt oder etwas zu Papier bringt, und zwar in einem relativ großen Umfang, das sind ja jetzt keine Reklamheftchen, dass das nochmal kulturell und auch vom Schaffenswerk her offenbar irgendwie höher eingeschätzt wird als irgendeine Netflix-Produktion.
Ja, das leuchtet absolut ein. Wir brauchen ja nur dran zu denken, wie übermächtig die Buchmetaphorik ist. Wir sprechen ja auch im Internetzeitalter weiterhin vom Buch der Geschichte, vom Buch des Lebens, vom Buch der Natur. Dass ein Physiker jetzt Klimamodelle und so weiter ein Gutteil dechiffriert und gelesen hat, vom Buch der Bücher, vom Buch der Geschichte und dergleichen mehr. Wir kriegen die Buchmetaphorik nicht los. Und das ist auch gut so. Als Germanist freue ich mich darüber, dass das so ist. Aber ich bin selbstkritisch genug zu sagen, was mein Gewerbe angeht, wir sollten langsam akzeptieren, dass Literatur selbst als Mediensystem sehr, sehr alt geworden ist. Ich bin versucht, poetisch zu sagen, so alt wie die meisten Nobelpreisträger.
Würde es vielleicht helfen, wenn man den Literaturnobelpreis an Schriftstellerinnen und Schriftsteller vergeben würde, aus der Gegenwartsliteratur, die also auf der Hochzeit ihres Schaffens sind und nicht, wie das ja manchmal ist, so fürs Lebenswerk?
Naja, der Überraschungswert wäre natürlich sehr groß. Mhm. Aber wir leben ja in einer Gesellschaft, Sie sprechen auch mit einem Menschen, der kein Jüngling mehr ist, wo die demografische Entwicklung ja auch ein großes, großes Pluszeichen hat für alte Leute. Alte Leute geben alten Leuten einen eben Preis, in dem Fall für ein altes Mediensystem. Man muss sich das mal klar machen. Mhm. Der Mut, der dazu gehören würde, jetzt einer 40-jährigen Frau, die einen wunderbaren Roman geschrieben hat, den Nobelpreis zu geben, wäre natürlich viel, viel größer. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität in Mannheim. Haben Sie vielen Dank. Genial bei Anruf Nobelpreis. So heißt der Tag heute zum Abschluss dieser Woche der Nobelpreise. Bei Abdulrazak Gurnah haben wir es übrigens mit einem Phänomen zu tun, das die meisten Länder betrifft in so einem Fall. Wir bekommen seine Texte ja nicht in der Originalfassung zu hören oder zu lesen, sondern natürlich in der deutschen Übersetzung. Geht auch gar nicht anders. Niemand beherrscht alle Sprachen dieses Planeten. Also muss es Menschen geben, die sich in diese Texte hineinfühlen, hineinarbeiten und auch in das Denken der Autorinnen und Autoren und das Ganze dann übersetzen. Ursula Gräfe ist so jemand. Sie übersetzt schon seit vielen Jahren die Bücher des japanischen Autors Haruki Murakami. Er schreibt seit Jahrzehnten Romane, Erzählungen, aber auch Sachbücher. Und viele, die ihn lesen und lieben, sagen, der hätte schon längst mal den Nobelpreis verdient. Einen schönen guten Tag, Frau Gräfe.
Guten Tag, Herr Wagner.
Haruki Murakami wird schon seit Jahren als Kandidat für den Literaturnobelpreis genannt. Und jetzt hat er ihn wieder mal nicht bekommen. Fiebern Sie in solchen Tagen wie in dieser Woche eigentlich noch mit nach dem Motto, ja, vielleicht wird es ja diesmal was?
Also diesmal habe ich eigentlich gar nicht gefiebert. Einige Jahre zuvor irgendwie war das schon immer aufregend, aber jetzt habe ich doch nicht mehr damit gerechnet.
Obwohl er ja immer noch in Literaturkreisen genannt wird.
Er wird noch genannt, aber er ist inzwischen ja so ein etablierter und bekannter Autor, ebenso wie übrigens Margaret Atwood auch, bei denen es fast schade wäre, wenn sie den Nobelpreis bekämen. Und
das müssen Sie kurz erklären, weil das klingt so, als ob er den gar nicht mehr nötig hätte.
Tatsächlich geht es also aus meiner Warte so ein bisschen in die Richtung. Es gibt ja auf der Welt so viele verdiente und wunderbare Autoren, da sind eigentlich diejenigen, die schon so viele Leser auf sich vereinigt haben, sowieso begünstigt.
Da kommen wir ja auch später in der Sendung noch drauf zu sprechen, warum eigentlich der Literaturnobelpreis mitunter an Menschen vergeben wird, bei denen selbst Literaturfachleute sagen, oh, den Namen habe ich noch nicht so oft gehört. Wir kommen jetzt mal zu demjenigen, mit dem Sie wirklich schon seit vielen Jahren zu tun haben, mit Haruki Murakami. Sie kommen wahrscheinlich seinen Gedanken und seinen Texten näher als irgendjemand sonst im deutschsprachigen Raum. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere, vielleicht sogar das Einzigartige an seinen Texten?
Das Einzigartige bei ihm finde ich immer wieder die Verknüpfung von Realismus und Surrealismus in seinen Werken. Also er macht es auf eine Art und Weise, die in Europa oder überhaupt in der westlichen Literatur kaum oder fast überhaupt nicht vorkommt. Er beschreibt Dinge real, die nicht real sind, aber dennoch eben in gewisse Tiefen führen. Man möchte natürlich den etwas abgenutzten Vergleich Kafka nicht benutzen, aber bei Murakami kommen ähnlich wie auch bei Kafka sprechende Affen vor. Und er schreibt aber natürlich nicht über Affen, genauso wenig wie Kafka in seiner Verwandlung über ein Insekt geschrieben hat. Mhm.
Also da sind ganz viele Bilder drin, wahrscheinlich auch Beschreibungen von Szenen, die im Japanischen ja vielleicht auch mit bestimmten Worten beschrieben werden. Wenn ich mir jetzt überlege, in einer anderen Sprache kann ein Wort viele Bedeutungen haben. Das ist ja im Deutschen auch so. Wie gehen Sie da bei der Übersetzung vor, dass das stimmig ist?
Ich schaue mir den Text an und versuche zu verstehen, was dahinter steht und natürlich auch den gewissen Ton, den der Autor produziert, im Deutschen einzufangen. Das erfordert sehr viele Durchgänge im Deutschen, weil man den Text sozusagen ein bisschen dekonstruieren muss, den japanischen Text, um ihn dann im Deutschen wieder zu rekonstruieren.
Besteht da auch die Gefahr, dass Sie den so weit verändern, dass er sich vom Original doch weit entfernt?
Ich versuche das nicht zu tun. Und bei Murakami ist diese Gefahr auch ein bisschen gering, weil er ein inhaltsorientierter Autor ist. Also in seiner Literatur stehen die Inhalte sehr stark im Vordergrund. Und das macht es ein wenig einfacher.
Es gibt so eine schöne Szene, die wird auch gerne zitiert aus dem Jahr 2000. Da wurde in der berühmten Sendung Das literarische Quartett ein Buch von Murakami besprochen, Gefährliche Geliebte. Da wurde fast schon erbittert darüber gestritten, ob der Mann denn überhaupt eine Sprache verwendet, die als Literatur bezeichnet werden kann, oder ob das gelinde gesagt ziemliche Schund ist. Da ging es vor allem um erotische Beschreibungen. Und dann kam raus, der Text der deutschen Fassung, der basierte gar nicht auf dem Original aus dem Japanischen, sondern auf einer Übersetzung aus dem Englischen. Das war also quasi die Übersetzung der Übersetzung. Sie haben das Jahre später dann alles nochmal neu übersetzt, diese Geschichte. Was lernen wir denn daraus Ihrer Meinung nach?
Dass das Übersetzen, also aus Zweitsprachen, man nennt es Doppelübersetzung, eine große Gefahr birgt, die Texte zu verfälschen. Die japanische Gesellschaft und die amerikanische Gesellschaft unterscheiden sich natürlich sehr stark. Und in diesen amerikanischen Text sind dann halt sehr viele so umgangssprachliche Wendungen eingeflossen, die im japanischen Text vielleicht doch so nicht vorhanden sind. Mhm. Das Deutsche hat irgendwie diese saloppe Ausdrucksweise nicht. Und wenn ich vom Japanischen ins Deutsche übersetze, kommt das einfach irgendwie dieser eher formalen Situation, auch Gesprächssituation, die Japaner untereinander pflegen, sehr viel näher, als wenn ich aus einem amerikanischen Text, in dem eben diese etwas saloppere Umgangssprache herrscht, übersetze. Und da schleichen sich natürlich dann ganz seltsame, abseitige Dinge ein.
Das heißt aber, aus dem, was wir gehört haben, dass Sie als Übersetzerin oder überhaupt wer als Übersetzer arbeitet, eine große Verantwortung hat für das, was er da tut.
Unbedingt. Man muss sehr sorgfältig damit umgehen, mit dem, was einem anvertraut ist, an Text von dem Autor.
Sagt Ursula Gräfe, die Übersetzerin der Bücher von Haruki Murakami. Haben Sie vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Arbeit. Und wie wichtig die Arbeit der Übersetzer ist, das merken wir auch beim aktuellen Literaturnobelpreisträger, bei Abdulrazak Gurnah aus Tansania. So klingt sein Buch »Das verlorene Paradies« auf Deutsch.
Manchmal saß Yusuf bei den Grüppchen von älteren Jungen, die im Schatten von Bäumen oder auf der windgeschützten Seite der Häuser herumlungerten. Er war gerne mit ihnen zusammen, weil sie immer Witze erzählten und lachten. Ihre Eltern arbeiteten als Wibarua, als Tagelöhner, und schufteten für die Deutschen in den Bautrupps für die Eisenbahn, leisteten Akkordarbeit auf der Strecke, die gerade in Bau war, oder trugen Reisenden und Händlern das Gepäck. Sie wurden nur für die Arbeit bezahlt, die sie verrichteten, und manchmal gab es keine Arbeit. Yusuf hatte gehört, wie die Jungen erzählten, die Deutschen erhängten die Leute, wenn sie nicht hart genug arbeiteten. Wenn sie zu jung waren, um sie zu hängen, schnitt man ihnen die Hoden ab. Die Deutschen hatten vor nichts Angst. Sie machten, was sie wollten, und niemand konnte sie daran hindern. Einer der Jungen sagte, sein Vater habe gesehen, wie ein Deutscher seine Hand mitten in ein loderndes Feuer gehalten habe, ohne sich zu verbrennen, als wäre er ein Geist. Die Wibarua, ihre Eltern, kamen von überall her. Aus den Usambara-Bergen, nördlich von Kawa, von den sagenhaften Seen im Westen des Hochlandes, aus den vom Krieg verheerten Savannen im Süden. Viele kamen auch von der Küste. Sie lachten über ihre Eltern, äfften ihre Arbeitslieder nach und tauschten Geschichten über den abstoßenden, säuerlichen Geruch aus, den sie mit nach Hause brachten.
Soweit dieser letzte Auszug aus dem Buch von Abdulrazak Gurnah. Wenn das jetzt im Sinne der Erfinder des Literaturnobelpreises läuft, dann werden seine Bücher möglicherweise wieder öfter gelesen oder von vielen Menschen zum ersten Mal überhaupt. Dieser Preis fällt ein bisschen aus dem Rahmen, wie auch der Friedensnobelpreis, weil es da in der Regel nicht um Wissenschaft und Forschung geht. Bei den anderen Nobelpreisen ist das aber der Fall. So auch beim Nobelpreis für Chemie. Der geht in diesem Jahr an David Macmillan und an den Deutschen Benjamin List. Der kommt aus Hessen und deswegen hat unsere Hessen-Reporterin Saskia Klingelschmidt auch ein Porträt parat.
Der 53-jährige Professor forscht auf dem Gebiet organischer Katalysatoren, also umweltfreundlichere Reaktionsbeschleuniger. Das heißt, Moleküle können schneller zusammengebaut werden. Das ist wichtig, zum Beispiel in der Arzneiforschung. List selber befindet sich gerade im Urlaub. Wir erreichen ihn via Videoanruf.
Ich dachte, jemand erlaubt sich einen Scherz. Ich war gerade beim Frühstück mit meiner Frau.
Normalerweise macht sie den Witz, guck aufs Handy, vielleicht ruft ja Schweden an. Aber heute haben wir diesen Witz nicht gemacht und überhaupt nicht daran gedacht. Und dann war Schweden dran. Das ist ein unbeschreiblicher Moment, den ich nicht vergessen werde.
Der Hesse-List studiert zuerst in Berlin und promoviert 1997 an der Frankfurter Goethe-Universität. Hier wollte man Benjamin List auch für eine Professur am Institut für organische Chemie gewinnen, so Leiter Michael Göbel. Doch zu spät. List ging nach Mülheim an der Ruhr. Trotzdem ist auch die Freude in Frankfurt groß.
Das freut mich natürlich auch ganz besonders. Ben List war im Übrigen auch Sprecher von Schwerpunktsprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Thema Organokatalyse. Also war immer schon die Galionsfigur in Deutschland auf diesem Gebiet. Er hat das praktisch mit groß gemacht. Auch aus Sicht der Forschungsförderer ist es natürlich toll, wenn am Ende das Geld dann einen solchen Erfolg dann mit sich bringt.
Und in der Tat, der Nobelpreis für Chemie ist mit rund 1 Million Euro dotiert, die sich List mit dem US-Forscher David Macmillan teilt. In der Fachwelt, vor allem hier in Deutschland, jubelt man. Etwa Gerhard Karger von der Gesellschaft Deutsche Chemiker. Er sagt, Favorit sei List nicht unbedingt gewesen.
Man hat ihn nicht auf dem Schirm. Im Vorfeld von solchen Preisverleihungen gibt es ja immer Listen, wer jetzt sozusagen die heißen Kandidaten sind. Und ich glaube, als Chemie kann man froh sein, dass der Preis wieder für ein genuin chemisches Thema verliehen worden ist. Das ist eine tolle Anerkennung auch für die gesamte organisch-chemische Forschung in Deutschland.
So sieht das der Mann von der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Das sagt er über Benjamin List, einer der beiden Chemie-Nobelpreisträger in diesem Jahr. Professor Reinhard Genzel weiß auch, wie das ist, dermaßen im Rampenlicht zu stehen. Er hat im vergangenen Jahr den Physik-Nobelpreis bekommen, gemeinsam mit einem Forscher aus Großbritannien und einer Forscherin aus den USA. Sie alle haben über das schwarze Loch geforscht, das sich im Zentrum unserer Milchstraße befindet, also in der Mitte unserer Heimatgalaxie, zu der ja auch die Sonne gehört und viele andere Sterne. Schönen guten Tag, Herr Professor Genzel.
Einen schönen guten Tag.
Wir haben die Sendung heute genannt Genial bei Anruf Nobelpreis. Das ist natürlich irgendwo auch ein Klischee, aber um nochmal darauf zurückzukommen, bei Ihnen war das ja genauso, wird zumindest so beschrieben, dass Sie einen Anruf bekommen haben und Ihnen dann gesagt wurde, Sie haben den Preis.
Ja, so ist das. Und das ist auch der Usus der Nobel Foundation sozusagen, dass die machen ja eine Abstimmung in dem Kreis der Akademiemitglieder in Stockholm. Mhm. Und das passiert relativ spät. Und wenn die Abstimmung dann durch ist, ungefähr 20, 25, 30 Minuten bevor die das dann öffentlich darstellen, da wird mal angerufen.
Also da steht auch ein Telefon. Das können wir uns wirklich so vorstellen, dass einer von denen direkt ans Telefon geht und ihre Nummer wählt.
Absolut, ja, ja, da kommt also zuerst natürlich, wenn man so will, jemand vom Sekretariat und sagt, Herr Hansson möchte gerne mit Ihnen reden.
Ah.
Und dann dauert es 30, 40 Sekunden und so weiter. Das
aber wenn jemand aus dem Sekretariat anruft und man dann durchgestellt wird, dann weiß man ja schon, das kann nur was Wichtiges sein.
Absolut, ja. Das ist schon klar. Es ist ja manchmal so, dass dann dauert es dann ein bisschen länger als diese halbe Stunde. Das liegt dann, daran, dass wenn Kollegen oder Kolleginnen dabei sind, die in einer Zeitzone wohnen, wo sie schlafen oder nicht erreichbar sind, ja, dann braucht es halt eine Weile, bis die da sozusagen an die rankommen. Dann kann es ein paar Minuten länger dauern.
Klar, die eine Kollegin war ja aus den Vereinigten Staaten, die mit Ihnen zusammen den Preis bekommen hat. Wenn wir diesen Tag nehmen und schauen, was seitdem passiert ist, inwiefern hat sich seitdem Ihr Leben oder auch Ihr Alltag verändert?
Ja, es hat sich schon erheblich geändert. Das war mir auch klar. Ich kenne ja eine ganze Reihe von Nobelpreisträgern und als ich ihn bekommen habe, haben auch einige mir gleich vorausgesagt, also pass mal auf, jetzt kommt eine harte Zeit auf dich zu. Das ist schon deshalb der Fall, weil man natürlich in der schönen Situation ist, dass viele dann was über die Forschung hören möchten. Man wird zu sehr vielen Vorträgen eingeladen. Das ist aber aus dem Sinn natürlich hart, dass man dann anfängt, ja für ein, zwei Jahre dauernd auf der Achse zu sein und zu reisen. In dem Sinne war das jetzt anders, nicht? Also die Pandemie hat da das auch einen Riegel vorgeschoben.
Ja, klar.
Und ich konnte dadurch alle diese Vorträge oder die meisten bislang sozusagen digital machen und musste in dem Sinne nicht so viel reisen. Das war auch ein Vorteil, obwohl ich meine, einen Vortrag von der Büchse zu geben ist.
Kennen wir alle, macht nicht wirklich Spaß. Aber ich höre mal raus, dass das Interesse, und das wäre ja was sich verändert hat, sowohl an Ihnen aber auch an Ihrem Forschungsgegenstand, den schwarzen Löchern, dass das zugenommen hat.
Ja, und da muss ich sagen, das freut mich natürlich im gewissen Sinne, auch vom Publikum, also sagen wir mal von dem öffentlichen Publikum, nicht nur vom Fachpublikum. Das ist toll, weil, ich meine, man könnte ja sagen, mein Gott, wen interessiert das, dass da ein paar schwarze Löcher rumfliegen. Ja, aber es ist so, da gibt es ein gewisses Mysterium bei der Sache. Das war mir auch vorher schon klar, weil ich habe ja natürlich auch in der Vergangenheit schon öffentliche Vorträge gegeben.
Naja, und bei schwarzen Löchern, da muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen, die werden ja in Kinofilmen schon aufgegriffen. Das ist ein großes Thema in Science Fiction. Und wahrscheinlich ist da ganz vieles falsch. Und um gleich mal mit einem Missverständnis aufzuräumen, schwarzes Loch ist ja kein Loch an sich. Was ist es denn?
Oh, es ist einfach eine Situation, wo die Schwerkraft so groß wird, dass das Licht nicht mehr raus kann. Ja? Und das können Sie sich sozusagen relativ einfach so vorstellen, dass in der allgemeinen Relativitätstheorie, also nicht bei Herrn Newton, der das vorher formuliert hatte, sozusagen die Gravitation nur zwischen Massen stattfindet, sondern auch zwischen Massen und Licht. Das heißt, das Licht wird abgelenkt. Und das war ja auch die erste Vorhersage von Albert Einstein. Das wurde ja im Jahr nach seiner, oder zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung der Theorie dann auch gefunden, während einer Sonnenfinsternis, dass also das Licht von Sternen abgelenkt wird, wenn die Sterne gerade hinter der Sonne sind oder neben der Sonne. Und das war damals eine Sensation. Und wenn Sie jetzt eben ein sehr kompaktes oder schweres und kompaktes Objekt haben, dann kann man sich ausrechnen, dass auf einmal das Licht nicht mehr rauskommen kann, sondern sozusagen rein verschwindet in das schwarze Loch. Und damit haben Sie ein Gebiet, in dem keine Kommunikation mehr nach außen möglich ist.
So, und da ist doch der springende Punkt. Sie haben ein schwarzes Loch in der Mitte, im Zentrum unserer Galaxie nachgewiesen. Wenn so ein schwarzes Loch aber doch gar nichts aussendet, noch nicht mal Licht, dann mussten Sie das indirekt nachweisen, indem Sie die Bahnen von Sternen beobachtet haben. Was ist Ihnen da aufgefallen?
Ja, also das können wir uns sehr gut vorstellen, wenn wir uns einfach unser Sonnensystem einfach nochmal anschauen. Da haben wir ja die Sonne, die die Masse unseres Sonnensystems überwiegend bestimmt. Und dann haben wir die Planeten und die gehen also da auf ihren Bahnen, Kreisbahnen oder elliptische Bahnen darum. Und wenn Sie sich jetzt im Gedanken diese Sonne jetzt mal das Licht abschalten, und sagen, das ist nicht mehr eine strahlende Sonne, sondern wäre ein schwarzes Loch mit einem Sonnensystem und Planeten darum, dann würden die Planeten immer noch dasselbe machen. Ja. Und sozusagen, wenn Sie sich jetzt die Planeten anschauen und deren Bahnen also messen, dann können Sie aussagen, da innen drin muss ein Objekt mit einer Sonnenmasse sein.
Wenn wir nochmal darauf zurückkommen, was dieser Nobelpreis für Sie verändert hat und vielleicht auch für Ihr Forschungsgebiet, ist es vielleicht das gewesen, dass das Verständnis auch in der vielleicht breiteren Bevölkerung darüber, wie unser Universum aufgebaut ist und wie bestimmte Dinge funktionieren, dass das nochmal geschärft wurde, weil man sie ja ins Schaufenster gestellt hat, also mit ihren schwarzen Löchern.
Kann sein, ich würde hoffen, dass das so ist. Ich sehe es vielleicht noch etwas genereller, gerade weil also die Forschung, die ich da betreibe, in dem Sinne wertfrei ist. Ja, es ändert sich nichts, wird auch keinen Krieg geben, deshalb. Also es ist,
hoffentlich.
Ja, und Viren gibt es auch nicht dafür. Also es ist wertfrei. Und da fragen natürlich auf der einen Seite viele Leute, warum machen wir so eine wertfreie Forschung? Ist das nicht verschleudertes Geld? Das kostet ziemlich viel Geld. Und da habe ich dann die Gelegenheit, und das versuche ich wirklich intensiv rüberzukriegen, dass Grundlagenforschung in dem Sinne erstmal uns Menschen zum Menschen macht. Dass sie diese Neugierde zu verstehen, warum was ist. Ich habe da so immer eine Allegorie eines Waldspaziergangs, wo der Mensch sozusagen in den Wald kommt und erstmal den erkundet, sich freut und wundert, was da alles für eine Bäume und Blumen sind und dann am Ende aber feststellt, dass die Blumen auf der linken Seite des Weges immer blau sind und nicht rot. Und das sind dann sozusagen die Physiker, die dann feststellen, oh, da gibt es eine Gesetzmäßigkeit.
Ich glaube auch, das ist der physikalische Blick auf den Waldspaziergang. Ja,
ja, genau. Und das ist der Punkt, den ich also versuche rüberzubringen, dass diese Neugierde, das macht uns zu Menschen. Und diese Neugierde, gekoppelt mit der Erforschung, ermöglicht es dann sozusagen Dinge zu verstehen. Und in einigen Fällen das Verstandene umzuwandeln in Technologie. Also das ist sozusagen die Message, die ich dabei rüberbringe. Also dass diese Art von Forschung nicht unnütz ist, sondern sie ermöglicht sozusagen einen Unterboden, auf dem die Gesellschaft sich dann weiterentwickeln kann.
Der Physik-Nobelpreisträger des vergangenen Jahres, Professor Reinhard Genzel. Haben Sie vielen Dank. genial bei Anruf Nobelpreis. Darum ging es heute bei uns, weil in dieser Woche ein Nobelpreis nach dem anderen verliehen wurde, beziehungsweise es wurde bekannt gegeben, wer den bekommt. Und wir haben gemerkt, das mag sich zwar alles manchmal abgehoben anhören, das Ganze, diese Zeremonie, aber ganz viel, was da erforscht wird, hat mit unserem Alltag zu tun. Preisverdächtig ist auch das Team von HR2 Kultur. Der Tag in dieser Woche gewesen. Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Markus Hürtgen, Bianca Schwarz, in der Technik Gabi Zahn und mein Name ist Dirk Wagner. Bis bald.